Diese Folge wird präsentiert von euch, den Hörern und Hörerinnen. Richtig gehört. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung auf Patreon. Das ist ein privates Projekt und bisher fast werbefrei. Und damit es auch noch lange so bleibt, unterstützt uns doch bitte auf unserer Crowdfunding-Aktion patreon.com/insertmoin, falls ihr eben noch nicht dazugehört. Jeder Beitrag hilft und trägt dazu bei, dass dieses Projekt noch lange, lange weiterläuft. Vielen, vielen lieben Dank an die über 350 Patreons, die bis jetzt uns so tatkräftig unterstützen. Und vielleicht werden es ja noch ein paar mehr. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin, bei mir ist der Micha, hallo.
Moinsen.
Und wir haben heute einen Special Guest, einen alten Veteranen, der Erfinder des Sonntagsbrunches, der damals Erfinder. Am Samstag lief, als wir noch bei Breakfast at Manu Spiels waren, der famose Dr. Rudolf Inderst. Guten Morgen, Rudi.
Scheiße, keine Zeit für einen guten Morgen, ich muss die 556 nachladen.
Es riecht nach Napalm. War never changes, so auch im Falle von Call of Duty. Natürlich gibt es jedes Jahr ein neues Call of Duty. Aber dieses Jahr habe ich mich mal wieder drauf gefreut, weil COD Blobs 3, der ist ja wunderbar martialische Name, COD Blobs 3, Black Ops 3 ist erschienen. Und Rudi, du bist ein großer Freund von Ballerspielen.
Boah, das ist eine äußerst steile These, ein steiler Einstieg.
Aber lass uns doch vorher noch mal kurz reden. Stell dich doch am besten kurz vor für die Leute, die dich schon lange nicht mehr gehört haben. Was machst du gerade so? Warum bist du nicht mehr so oft im Podcast zu Gast? Und was hast du so vor dieses Jahr?
Okay, ich arbeite hauptberuflich als Social Media Manager und Community Manager bei Koch Media. Ich nenne es mal Großraum München sind wir sehr ansässig. Und damit es dazu keinerlei üblen Konflikten whatsoever kommt, bin ich leider im Podcast seltener zu hören, weil es geht ja recht oft um Produkte only und dass man da eben nicht ins Kreuzfeuer von schlechten Gator und Ethikfans 118 gerät. Nehmen wir uns da alle ein bisschen zurück.
Ja, genau. Obwohl wir uns sehr mögen.
Genau.
Das nur im Sinne der Transparenz. Aber du schreibst ja trotzdem auch weiterhin noch über Spiele oder beschäftigst dich mit Spielen auch im Sinne der Spielkultur und der Forschung. Ne?
Genau. Also auf der einen Seite leite ich zusammen mit dem Christoph Zurschmitten das Ressort Digitale Spiele bei Nahaufnahmen CH im Schweizer Portal. Und auf der anderen Seite promoviere ich an der Uni Passau zu dem Thema die Darstellung von Wissenschaft und wissenschaftlichem Arbeiten in Video- und Computerspielen.
Und wir sind ja auch großer Freund der Crowdfunding-Geschichte. Uns kann man ja auf Patreon unterstützen. Und ich habe jetzt gesehen, dass du auch sowas versuchst jetzt in die Richtung, eine Finanzierung für die Forschung zusammenzukratzen, oder?
Genau, und zwar basierend auf einer einfachen Überlegung, um zu promovieren, habe ich meine Arbeitszeit um einen Tag pro Woche reduziert und das, was ich weniger auf der Hand habe, somit, das ist sozusagen mein Ziel für eine Jahreskampagne, diesen Betrag zusammenzukriegen. Und ein Viertel ist bisher da, es sind ungefähr um die 1900 Euro ist so das Ziel. Also ist sozusagen das, was mir fehlt, möchte ich wieder ausgleichen mit ein bisschen Hilfe von der Crowd. Und ich bin ganz froh, dass die Resonanz bisher durchwegs positiv ist. Und es freut mich sehr, dass da viele Leute mich bisher unterstützt haben.
1900 pro Tag, oder? Bei deinem Lebenswandel.
Ja, einerseits das. Und Koch weiß ja, dass ich die 1900 eigentlich pro 5 Minuten, also pro Posting kriege ich eigentlich 19.
Pro Social Media Nerd abblocken kriegst du, genau. Nee, also wir verlinken diese Aktion natürlich gerne in unserem Blogpost, dann musst du jetzt nicht umständlich eine URL buchstabieren.
Vielen Dank, ja.
Ansonsten eben auch einfach mal danach googeln oder eben einfach auf unserem Blog gucken. So, Black Ops 3, welches Verhältnis hast du denn privater Natur zur Call of Duty Serie und zur Black Ops Serie im Allgemeinen? Oder andersrum, zur Call of Duty im Allgemeinen und im Speziellen zur Black Ops Subserie, nenne ich es mal.
Call of Duty allgemein fängt bei mir, wie vermutlich bei vielen anderen Konsolenspielern, tatsächlich mit dem damaligen Call of Duty Modern Warfare 4 an. Das war auch sozusagen der Einstieg in die Serie für mich. Die alten Teile habe ich danach, sofern sie auf Konsole rauskamen, nachgeholt. Bedeutung hat es deswegen, weil es für mich auch der Einstieg überhaupt in das ganze Thema Deathmatch, Team Deathmatch, Multiplayer, King of the Hill und Schnickschnack und wie sie alle heißen mögen, war. Und ich dann angefangen habe, eigentlich jeden Teil der Serie zu spielen, sehr intensiv zu spielen, pro Teil. Natürlich gibt es ja immer noch radikalere Ausnahmen, aber ich denke, so pro Teil sind schon so 100 Stunden immer drin. Jeder Teil macht mir eigentlich Spaß, aber ganz speziell Black Ops.
Also ganz kurz, du meintest übrigens Call of Duty 4 Modern Warfare, nicht Modern Warfare 4.
So, stimmt,
Bei
okay,
Modern
so
Warfare
besser.
4 könnte man ja quasi auch Advanced Warfare, also den Teil vor Black Ops
Ja,
3,
das ist ganz
meinen.
korrekt.
Du meinst Call of Duty 4,
Das ist
genau.
recht,
Also den ersten Modern Warfare, ja.
die kleine geile Nomenklatur hatte ich hinzugefügt. Und speziell die Black Ops-Teile, die hatten einen besonderen Twist für mich, weil ich finde, sie hatten immer noch so einen gewissen, ja, Spionage-Thriller-Einschlag zusätzlich, der das Ganze ein bisschen reizvoller gestaltet hat. Und jetzt mit, wie hast du es vorher gesagt, COD Blobs 3 ist ja, also ich würde fast, ich lege mich einfach mal jetzt fest und sage, das ist auf jeden Fall das beste Modern Warfare, das beste Ghosts Advanced Warfare aller Zeiten.
Ja, Micha, vielleicht magst du noch kurz herleiten. Du bist ja auch immer gerne dabei, was die Achterbahnfahrten angeht, aber nicht so sehr der Multiplayer, gell?
Also Multiplayer, das hat zwei Gründe. Also der offizielle Grund ist, dass da ganz viele Call of Duty Kids rumlaufen, die mich wüst beschimpfen, sobald ich in den Multiplayer reingehe. Der inoffizielle Grund ist, dass ich einfach voll scheiße in der Multiplayer bin und da keine Schnitte sehe, weil das so vom Kimbo und Korn Spielprinzip, da muss man wirklich mega flink sein. Also ich sehe da keine Schnitte. Ich habe da null Chancen und es frustriert mich jedes Mal. Aber ich mag die Singleplayer-Dinger. Also ich finde so. Wir hatten jetzt auch bei dem Vorschaucast so ein bisschen über World-Shooter und so gesprochen. Das ist alles nett, das ist alles cool so. Und manchmal passt das, aber ich finde halt so diese klar geführten Actionspiele auch manchmal einfach allein wegen ihrer strikteren Choreografie irgendwie besser und unterhaltsamer. Und ich meine, wenn es eine Serie gibt, die da Meister drin ist, solche Sachen auch wirklich in der jährlichen Regelmäßigkeit zu realisieren, dann ist es halt die Call of Duty-Serie. Und mir war das halt damals bei Modern Warfare, also klar, den ersten habe ich halt auch gespielt, ich finde den ersten auch fantastisch, auch sehr, sehr gut. Aber diese Modern Warfare-Klamotten haben, dadurch, dass sie halt in der, naja, doch sich sehr stark von der Realität beeinflussen lassen, hat immer noch so diesen faden Beigeschmack, der mir sehr unangenehm auch war. Also gerade so die ersten COD Blobs, die spielen ja teilweise auch im Vietnamkrieg und so. Und ich fand das immer so, na, muss das sein? Ich spiele halt lieber Star Wars als also so richtige Science Fiction. Und diese neueren Call of Duty-Teile, also jetzt der letzte mit diesem mit Kevin Spacey, der, wie heißt denn der nochmal? Advanced Warfare?
Advanced Spacey heißt der.
Advanced Spacey, also der
Call
Spacey-Teil,
of
der war
Spacey.
Call of Spacey. Jetzt reicht's aber mal. Also House of Spacey war auf jeden Fall ziemlich cool, weil das ja schon sehr stark Science Fiction ist. Da ging es ja um diese Privatfirma, die Krieg veranstaltet oder also die Rüstung und so weiter. Also wirklich eine coole Science Fiction Story drumherum gestickt und auch schon das letzte COD Blobs 2 hatte ja auch so mit der Drohnenthematik einen sehr, sehr starken Einschlag in Science Fiction und auch Call of Duty Ghosts, jetzt auch irgendwie so eine Weltraumwaffe und so und hat da sogar Sequenzen, die im Weltraum spielen, mit Raumanzügen und so. Und das ist mir deutlich angenehmer. Also ich mag, das ist diese Achterbahnfahrt also, die ich generell an Call of Duty mag, ohne diesen Beigeschmack, da jetzt Kriege nachzustellen, die es halt tatsächlich auch in der Realität gibt. Und das finde ich halt total cool, weil das Neue, das Koblops, um jetzt die Brücke zu dem aktuellen Teil zu schlagen, fühlt sich eigentlich so ein bisschen an
Das
wie
beste
Terminator-Spiel,
Terminator-Spiel,
ja,
was es je
genau.
gab.
Das ist so cool. Man spielt so die ersten Missionen und denkt so, hä? Also diese Flugschiffe und diese ganzen Roboter und so, das sieht aus wie, das ist wie diese Schlacht in Terminator, über die sie immer reden, aber nie zeigen oder immer nur so Ausschnitte irgendwie zeigen. Und das spielt man quasi so in dem Prolog mit und das ist schon richtig cool.
Also mich hat Black Ops 3 jetzt auch begeistert. Ich habe die, wie Rudi auch, hat mich Modern Warfare hat mich damals total gehuckt. Und dann war ich auch immer einer der Vertreter, die gesagt haben, also je futuristischer Call of Duty ist, desto eher mag ich's. Und deswegen hat mich Black Ops zum Beispiel gar nicht so gereizt. Das war doch so in Kuba oder so hat es gespielt, gell?
Ja,
Und
unter
es war doch
anderem.
sehr realistisch im Endeffekt, gell? Es war jetzt nicht so arg Zukunftstechnologie. Ich habe es leider nicht gespielt.
Nee, du hast ganz recht, ja. Das war noch als die M16 noch die M16 war.
Und dann wurde es ja auch futuristischer, wie Micha gerade schon hergeleitet hat. Und Black Ops 3, jetzt habe ich erst gedacht, ah, ist ja wieder nur ein Black Ops, das interessiert mich gar nicht. Und dann habe ich Trailer und Videos gesehen und dachte, geil, das geht ja um Transhumanismus und es geht um die Frage, wie viel Mensch ist noch in einem Mensch, wenn der wirklich quasi ganz viele Bauteile von Computern hat und so weiter, von Robotern hat. Und hat mich total fasziniert. Und ich finde, dass die Kampagne auch richtig Spaß macht, wenn man diesen futuristischen Shooter mag. Und Black Ops 3 ist ja extrem weit in der Zukunft. Also das ist ja weit, weit weg von dem Zeug, was so Advanced Warfare noch so ein bisschen so versucht zu machen, indem sie sagt, das ist alles möglich quasi schon. Wie du gesagt hast, Michael, oder Rudi ging es ja auch so, Black Ops 3 fühlt sich wirklich an wie so ein Terminator-Spiel, oder?
Also ich finde auch die Überleitung alles möglich, finde ich tatsächlich sehr gut in dem Zusammenhang, weil... Und das möchte ich, also entweder geht es nur mir so, aber ich habe nicht das Gefühl, weil ich habe es jetzt schon öfter in Besprechungen gelesen und ich stimme jedes Mal begeistert nickend zu, die Level sind sehr groß, kommt es mir diesmal vor. Also das ist zwar immer noch klar, es bleibt nach wie vor dieser Schlauch, von dem man immer liest, aber ich denke, also man hat sehr viele Optionen, die Level unterschiedlich anzugehen in seinem Repertoire.
Fühlt sich viel mehr wie Crysis an, als wie Call of Duty.
Ja, genau. Das finde ich ein großer Pluspunkt des gesamten Spiels, abgesehen davon, dass die Kampagne halt jetzt auch in ihrer Länge einmal einige Skeptiker wahrscheinlich in die Couch gedrückt hat, weil sie eben nicht nach 4,5 Stunden fertig waren, sondern nach der doppelten Anzahl der Stunden, nämlich 9, check my math skills, bitches, immer noch nicht gesagt haben, ist es zu Ende. Also ich war erst nach 12 oder 13 durch.
Ja. Es dauert auf jeden Fall eine ganze Weile. Also vor allem, wenn man es mal so mit Ghost oder so vergleicht, oder es gibt, ich kann mich erinnern, dass ich damals Modern Warfare 2 sehr schnell durchgespielt hatte. Also sind wir wirklich so bei 5-6 Stunden erst gewesen. Und generell ist es ja bei Cod Blobs 3, oh, ich liebe das Wort, Cod Blobs.
Generell ist es klingt ja wie einfach, so eine Süßigkeit, oder?
Ja, es klingt wie
Kaufe jetzt die neuen Cod Blobs, jetzt mit Orangengeschmack.
Klingt halt gar nicht nach dem großen Kriegsspiel. Nee. Irgendwie. Aber das, was ich da halt wirklich, das ist ja wirklich auch so ein vollumfängliches Super-Paket, was die da gebaut haben. Oh, also, also es wäre wirklich die, also eine der Hauptaufgaben auf der großen Liste von der Entwickler gewesen, so, wir müssen unbedingt diese Skeptiker stilllegen, also wirklich die ganze sämtliche Skepsis im Keim ersticken, die irgendwie was mit dem Umfang unseres Spiels zu tun hat, weil also man kriegt so viel Spiel, kriegt man eigentlich noch nie bei Call of Duty gekriegt für den Preis.
Vor allem, wenn man es jetzt im Vergleich zu Rainbow Six sieht, was wir ja neulich besprochen haben, wo wir uns fragen, so, es gibt ja eigentlich nur diesen einen Multiplayer und dann ist der noch dazu mega buggy und man kriegt nicht mal Erfahrungspunkte. Ja. Und dann kommt dann Call of Duty Black Ops 3, wo du eine deutlich längere Kampagne hast als sonst eh schon. Dann kannst du die ganze Kampagne nochmal so wie Halo im Vierer-Koop durchspielen, was auch sehr geil ist. Du hast zwar die gleiche Kampagne nochmal, aber macht natürlich auch nochmal mehr Spaß, zu viert die zu spielen, weil du schaltest ja auch ständig irgendwie neue Sachen frei. Dann hast du mir erzählt, Micha, kannst du die Kampagne nochmal in einem Zombie-Modus durchspielen, wo dann eine leicht variierte Variante quasi existiert?
So ein Albtraum-Modus, wo die Protagonisten quasi unter Hypnose stehen und immer mit einem Psychiater reden und dann haben sie dann statt den normalen Gegnern dann Zombies da drin. Und dann wird die Erzählweise ein bisschen als alternativ dargestellt, weil du die Gedanken des Protagonisten bekommst. Geil. Und dann kann man, was ich noch sagen wollte, den Koop-Modus im Splitscreen spielen.
Auch geil. Yeah.
Das auch geil ist. Also ist ein bisschen knifflig, weil Call of Duty typisch muss man echt gut aufpassen, wo die Gegner dann auch sind. So ist schon schwierig auf dem großen Bildschirm allein schon, aber wenn man einen Beamer hat oder, weiß ich nicht, eine Leinwand, dann macht es schon Spaß. Aber es geht halt. Also es ist so ähnlich wie bei
Halo zum Beispiel auch nicht mehr geht, genau. Was also bei Halo auch wieder so ein Checkpoint, was die Konkurrenz nicht hat. Genau. Dann gibt es natürlich den ganz normalen Multiplayer. Und es gibt ja auch diesen, wofür die Call of Duty-Serie oder die Black Ops-Serie ja bekannt ist, diesen 40er-Jahre-Zombie-Multiplayer-Modus, den ich persönlich nicht gespielt habe. Aber du hast ihn, glaube ich, ein bisschen angeschaut, Micha, gell?
Ja, der ist geil.
Ist es so ein, weil du sagst, 40er Jahre Zombie-Modus, ist es so ein AfD-Pegida-Sache oder?
man spielt besorgte Bürger, meinst du? Der besorgte Bürger-Modus, ja.
Wütende Mobs, davon habe ich ja schon gelesen.
Aber wütende Mobs ist gar nicht so verkehrt. Also, weil du hast, der Zombie-Modus ist ja im Prinzip so ein Horde-Modus. Also, du musst über Wellen von Gegnern überleben. Und der wurde bisher in der ganzen Call of Duty-Serie ja auch nur ein einziges Mal variiert mit Call of Duty Ghosts. wo man dann Aliens hatte. Da musste man so Alien-Nester ausräuchern. War auch cool, aber ansonsten dieser klassische Zombie-Movie mit dem Twist, dass man im Prinzip dass man so ein 40er-Jahre-Film Noir-Setting genommen hat und das hat man gemischt mit so einem Del Toro-mäßigen Dämonenzeug und es ist wie so eine ganz merkwürdige Kreuzung aus Horrorfilm, Trash und
Film Noir.
Bioshock so ein bisschen, also daran eher Zeit auch, weil es ist so abgefahren, aber irgendwie bauen sie dann auch wirklich eine komplette Geschichte drumherum, also das wird ständig irgendwie was erzählt in diesem Modus. Man kann den also auch wunderbar alleine spielen und der macht richtig Spaß. Den kann man auch in Splitscreen spielen. Das ist verrückt. Und als wenn das nicht genug wäre, wenn du das alles gesehen hast, kannst du immer noch einen Parkour-Modus spielen.
Was? Parkour-Modus? Den habe ich gar nicht gesehen.
Der ist wie Mirror's Edge, der heißt irgendwie freier Modus. Du kannst nämlich dadurch, dass du ja so ein Super-Soldat bist mit so Implantaten und blablub, darüber reden wir bestimmt gleich nochmal ausführlich. Aber da gibt's halt, da kannst du halt den ganzen Scheiß machen wie Wallruns und weiterspringen und was weiß der Geier. Und da haben sie sich dann wirklich gedacht, das wäre doch geil, wenn wir da so Kurse hätten. Und das ist der erste Kurs ist wirklich nur so zur Einführung gedacht, damit man das überhaupt peilt, weil das braucht man für Multiplayer ja schon, diese Sonderfähigkeiten, weil hast du die gemeistert, hast du auf jeden Fall einige Vorteile. Aber du kannst halt zusätzliche Karten ausführen und einfach um Zeit spielen. Hm. Und das ist total witzig. Und das ist super. Also ganz abgespaced sieht halt aus wie in so einer Virtual Reality. Die Strecke schwebt auch in der Luft und so. Und doch eher so das Design von diesen VR-Strecken, die man auch aus Mirror's Edge kennt. Also es ist ganz nah dran. Also mehr Spiel gab es noch nie in einem Kriegsspiel.
Wahrscheinlich. Übrigens, ich habe mal den, nicht uninteressant für das deutsche Mentalitätstestertum, wenn es um Spiele geht. Hm. Ich habe das Spiel jetzt auf 4 unterschiedlichen TVs gespielt. Mhm. Ungefähr dem gleichen Couchabstand, würde ich fast sagen. Und es ist tatsächlich so. Also das Splitscreen ist super, aber ich rate jedem, also ganz dreist, unter 65 Zoll, schwierig. Also das sind Sehgewohnheiten, die hat halt der erste Weltinder sich so zugelegt. Das kann man, kann man uns immer vorwerfen. Heteronorma Inders, just added you. Ja, aber ich habe ihn jetzt hier auf meinem Haus- und Heim-TV, das sind 50 Zoll. Angeber. Nee, eigentlich gar nicht.
Nee, überhaupt gar nicht.
Ich hab jeder von diesen verdammten Aldi-Fritzen, ja, die auch alle ein Smartphone haben. Ja, die haben größere Fernseher, ja, weiß ich doch. zurück zum Thema.
Du wolltest sagen,
der ist 65 Zoll, Spitze, alles drunter. Wird schwierig und ich würde sagen, alles unter 47, 46 Zoll ist dann schon mittlerweile ein herausforderndes Seh- und Spielerlebnis.
Ja, cool, dann kann ich ja mein Versagen im Multiplayer auf meinen Monitor schieben, das ist doch super.
Du spielst es ja auf deinem Smartphone.
Ich spiele es auf dem MacBook Air, 13 Zoll, genau. was wollte ich gerade sagen? Genau, die Kampagne. Herr Inderst, Sie sind doch ein Mensch, der bestimmt affin ist für gut erzählte Geschichten. Die Call of Duty-Serie steht ja in einem sehr sonderbaren Ruf. Mir geht es zumindest immer so, dass ich bei der Rezeption der mir dargebotenen Geschichte oft Schwierigkeiten habe bei Call of Duty. Ich muss aber gestehen, dass mich das Setting und die Erzählform dieser Darbietung in Black Ops 3 durchaus fasziniert hat.
Hast du es abgelesen, sag mal?
Nein.
Sollst du nicht meinen Blog immer vorlesen? ich gebe dir recht. Ich kann zwar nicht verstehen, warum ein Mann von ihrem Format, in ihrem Weltruf, ihrem Intellekt, ihren kognitiven Fähigkeiten nicht fähig ist, in anderen Teilen gefolgt zu haben. Aber du hast recht. Diesmal wird es tatsächlich faszinierend, wie ich es nannte, techno-esoterisch.
Ja, das passt perfekt. Ja, das stimmt. Ja.
Es ist auch in dem, da haben sich auch wirklich, muss man sagen, Hut ab, das Art Department. Das ist diesmal so Sigmund Freud-mäßig unterwegs gewesen. die haben so richtig einen rausgelassen, einen schmutzigen. Aus allem zaubern die andere Formen und es wird gleich wie auf dem LSD-Trip manchmal der Monitor zieht dich hinein förmlich. Ja, es ist ein wilder Farben- und Formenrausch
Ja,
mitunter.
und das ist total wichtig zu betonen, weil gerade du, Micha, du sagst ja immer, ist schon wieder so ein brauner, kackbrauner Shooter. Das ist ja hier gar nicht so, oder macht das ja, sagt das ja Daniel immer. Ich finde, Cod Blobs 3 ist eins der schönsten, optisch vielfältigsten Shooter-Spiele, die ich seit langem gesehen habe. Also man ist in so unterschiedlichen Settings unterwegs. Meine Lieblingsstelle, ohne jetzt groß was zu spoilern, da kommt so ein riesiger Glasbau, in den man sich schrittweise nach unten vorarbeitet, und allein wie man draußen schon anfängt, überall ist so eine enslaved-artige Stimmung mit so überwachsenen futuristischen Gebäuden. Das Gebäude ist halb eingestürzt, aber überall ist Vegetation, und dann arbeitet man sich davor, und dann bricht das Wasser aus und mittendrin findet man noch ein Aquarium. Also es ist wunderschön, dieses Spiel anzugucken.
Das stimmt, ja. Und es gibt genug, ich meine, das erwartet man vielleicht auch von einem Medienprodukt in dieser Größe und in dieser Zeitgenössischhaftigkeit, das ist kein Wort, ich habe es erfunden. Es stecken so viele popkulturelle Referenzen schon wieder drin. Also eine der offensichtlichsten ist natürlich diese absolute Inception. Dieses Abfeiern von Inception, also von der Map, die sich nach oben beugt. Und einfach die sozusagen schreit, ich möchte nicht länger in euren kleinen euklidischen Geometrieköpfen gefangen sein. Ja, ich habe mich befreit davon. Ich bin jetzt anders. Ja.
Bei jedem Fremdwort müssen wir jetzt einen Schnaps trinken, übrigens.
Oh Gott. Ja, völlig besoffen.
I like it.
Und auch alleine das Intro. Ich möchte gerne diesem Titel, was ist das Wort für, also posthum, nicht posthum, sondern postanno. Also ich möchte noch einen Award für 2015 aussprechen für das beste Tutorial des Jahres 2015.
Ist das geil oder was?
Wie sagt man da?
Um mal hier Klartext zu reden.
Postanal?
Ja, ich.
Also wirklich mal ohne Scheiß. Also das Intro ist richtig cool. Normalerweise, also Tutorials sind oft kacklangweilig. Und
Press X to,
ja,
to
genau.
pay
Und hier haben
respect.
sie mal was wirklich Geiles gemacht. Also es gibt eine Prologmission, die, wie gesagt, volles Rohr an cinematische Momente eines nie verfilmten Terminator-Kriegsfilms erinnern. Das ist schon cool. Aber das endet für dich als Protagonisten nicht so gut. Und dann wirst du in so ein künstliches Koma versetzt, damit du repariert wirst, und es vergehen so einige Jahre. Und dann befindet sich dein Geist sozusagen die ganze Zeit in so einer Art virtuellen Umgebung. Das
Eigentlich
weißt du aber.
im Koma eigentlich, oder so.
Doch, ist doch in so einer Art, ich weiß nicht genau, so ein, irgendwie, da gibt es ein Wort, haben sie irgendwie nutzen. Sagen wir
Ist
mal ein
es nur ein Koma?
Science-Fiction-Koma. Genau, es war einfach nur ein Koma. Aber so ein kontrolliertes, also das, was man von außen halt auch beeinflussen kann. Und das Coole ist, dass Personen in diesem Koma-Zustand zu dir kommen und dir während deines Schlafzustands, während dein Körper regeneriert, ist dein Geist aber schon da, und sie nutzen die Zeit, um dir die Sachlage zu erklären, was in der Welt alles so passiert ist. Und das sind nicht einfach nur so diese, man kennt noch so diese alten Call of Duty-Bilder, das sind so diese Ladebildschirme, wo so James Bond-mäßig irgendwelche HUDs animiert waren mit irgendwelchen Informationen und Zahlen und irgendein Mensch nudelt im Hintergrund irgendwas von einer Verschwörung. Die
Ja.
ganze Scheiße haben sie weggelassen. Sondern allein schon dieses Intro ist so gut erzählt, da kommen nämlich die Leute, deine Freunde, sag ich mal, also so
Die
Kumpanen,
Kollegen,
Köpfe,
ja.
Kollegen, die kommen zu dir und erklären dir quasi in der virtuellen Realität dieses Spiel. Und das ist auf der einen Seite die Erklärung für deine neuen Fähigkeiten, weil du wirst dann vom Mensch zur Halbmaschine und kriegst dann so ein paar neue Gadgets und Eigenschaften mit dazu. Die werden dir dann da erklärt. Auf der anderen Seite wird die Geschichte dann aber auch erklärt, die ganze Vorgeschichte. Anhand von
Von
Situationen.
Beispielmissionen, die du
Genau.
virtuell nachspielst, die dir, wie du gesagt hast, einerseits was zeigen, mechanisch, aber andererseits eben sagen, das war die Situation und daraus ist das und das entstanden, weil das und das passiert ist.
Genau,
Großartig.
da geht es zum Beispiel um eine Bombe, die in einem Zug gezündet worden ist, und das hat große diplomatische Auswirkungen auf die gesamte Weltpolitik. Und diese Bombenexplosionen, die erlebst du quasi mit, aber du erlebst auch die Missionen mit, die drumherum stattgefunden haben. Also das wird erklärt, wer ist daran gescheitert, wirklich die Handlanger ausfindig zu machen, wer war daran beteiligt und so. Und du wirst dann immer in diese Gefechtssituation mit reingeworfen und siehst dann auch diesen Ausgang. Und das Geile ist, dass das Spiel dann auch manchmal so irgendwie in so eine Pause fällt, so wie man es so aus Matrix oder so kennt. Es kommt aber voll geil in diesem Spiel. Also es ist so, wie das inszeniert, das ist fantastisch. Man sitzt da und kommt aus dem Staunen nach mir heraus. Das sieht fantastisch aus, wenn so mitten in einer Explosion vor lauter Glasscherben plötzlich alles so stehen bleibt. Und dann kommt der Protagonist so und schiebt noch so eine Glasscherbe zur Seite und sagt so, ja, das ist hier alles nur simuliert, aber jetzt siehst du mal, wie das ist, selbst in der Haut dieser Leute zu stecken. Weil sie konnten, in der Zukunft kann man das ja alles an so Kameras nachsimulieren und so weiter und so fort. Super cool gemacht. Also diese Erzählweise ist so richtig in medias res. Also ohne dich zu überfordern. Das finde ich richtig cool. Also es springt direkt rein in die Situation, bist sofort drin in der Action, aber es wird dir trotzdem immer noch sehr, sehr anschaulich erklärt und ist so eine sehr angenehme Erzählgeschwindigkeit.
Und was das Tutorial außerdem macht, ist ganz geschickt, wie ich finde, weil es kombiniert zwei Sachen. Also auf der narrativen Ebene.
Prost!
Hoppala! auf der narrativen Ebene suggeriert dir das Tutorial nämlich permanent durch die Erzählungen der anderen, wenn wir dich nicht an dieses Netz angeschlossen hätten jetzt, oder die Kollegen aus der Schweiz, die Polizei, ja, die brauchten so und so lang dafür, weil sie eben nicht diese super coole Human Technology Interface Verbindung direkt ins Netz hatten. Ja. Du hast es jetzt irgendwie gefühlt in 3 Sekunden rausgebracht. Hätten die auch schon diese Hochtechnologie gehabt, die sich später als durchaus problematisch, wenn ich es mal so sagen darf, herausstellt, dann hätten sie vielleicht die Explosion der Bombe verhindert. Und zeitgleich, also das ist sozusagen die narrative Ebene, und zeitgleich auf Ebene der Spielmechanik oder wie manche Freunde sagen würden, auf der ludologischen Ebene, wird ja auch vor Augen geführt, wie hochgradig effektiv du bist, nachdem du diese ganze Technologie auch einsetzt und benutzt auf der Spielmechanik-Seite. Und ich finde, das ist ein sehr geschickter Weg, um so auf das von zwei Seiten praktisch auf die Gesamtthematik des Spiels zu leuchten.
Absolut. Großartig gemacht. Also es wird dir so, man denkt sich halt auch, das ist auch genau dieser Effekt, der dramaturgische, dass du diese ganzen Gadgets hast und das sind ja die Genre-Missionen. Du bist da relativ einfach, du pähst da wirklich durch. Du hast so Hilfsmittel, also zum Beispiel gibt es so zwei Sichtarten. Es gibt einmal so eine Art Infrarotsicht, da kannst du Wärmesignaturen sehen. Und dann gibt es eine Sicht, die zeigt dir dann so eine Art taktische Übersicht an. Die ähnelt sehr stark von der von Crysis. Da werden dann Gegner hervorgehoben, du kannst sie hinter Wänden sehen und so weiter. Und man denkt sich halt auch am Anfang, das ist ja super einfach. Warum habe ich das so schnell geschafft? Und diese Überlegenheit wird dir so gut dargestellt. Also wirklich, es wird nicht erzählt und gelabert, dass du hast jetzt das und du bist so cool und sondern man kriegt den direkten Vergleich dann wirklich herangeführt, so wie Spiel
eigentlich sein soll. Weil man sie am Anfang auch nicht hat. Also gerade im Vergleich zum Prolog merkt man halt sofort, wie viel mächtiger man dadurch ist.
Genau, der Prolog wirft ja auch so eine Übermacht an Robotern entgegen und das sind schon krasse Dinger. Also die sind wirklich so stark und natürlich hat ein Mensch da nicht so große Chancen gegen. Und das bekommst du dann auch wirklich zu spüren. Und dann diesen Sprung, das ist toll gemacht.
Wie findet ihr das, Rudi, wie findest du das gelöst in diesem Spiel, ohne jetzt zu viel zu spoilern, aber so Militärspiele haben ja auch oft den Vorwurf, was zum Beispiel auch Antikriegsfilme oder sowas ja sich anhören müssen, dass es auch gleichzeitig quasi Propaganda ist für Militärapparate. Ja? Also du weißt, was ich meine, so dass man einerseits ja auch da spürt, man ist eine Übermacht und es wird ja auch quasi so abgefeiert, so nach dem Motto, durch diese Technologie und durch diesen Vorsprung, den wir haben, können wir die Feinde viel schneller deaktivieren und überlisten und wir sind die überlegene Macht. Findest du das gut eingefangen in diesem Spiel? Wird es auch hinterfragt quasi oder ist es trotzdem im Endeffekt eine patriotisches Abfeiern der Militärkultur?
Also in meinen Augen bedienen die sich einem alten dramaturgischen Kniff, den auch viele Kriegsfilme oder sagen wir mal auch Spionagefilme benutzen. Und zwar, wenn da etwas schiefläuft, wenn sich jemand falsch verhält, dann ist es, und es wird auch tatsächlich expressis verbis, Prüstchen, einmal so in dem Spiel gesagt, es ist immer irgendjemand am Schluss verantwortlich, sagt, glaube ich, der Taylor irgendwann mal, der Figuren. Das heißt, hier wird immer versucht, Versagen oder Korruption oder was auch immer auf eine einzelne Schulter abzuladen. Das heißt, es wird nicht grundsätzlich in Frage gestellt, dass man hier vielleicht von der Struktur her mal denken könnte, dass irgendwas falsch läuft. Weil die freiheitlich-demokratische Grundordnung, in Anführungszeichen, daran glauben diese super Spec-Ops-Leute ja durchaus. Und sie merken auch kritisch an, heute helfen wir diesen ägyptischen vermeintlichen Freiheitskämpfern und in 15 Tagen werden sie genauso wieder unterdrückt. Und oh Wunder, was wir in Ägypten gesehen haben die letzten 2 Jahre, ist ja nicht so weit weg davon. Ja. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass da grundsätzlich natürlich mit amerikanischem Geld ein amerikanisches Spiel entwickeln, was man ihnen per se auch nicht zum Vorwurf machen kann, glaube ich. Es ist immer noch so unreflektiert genug, dass niemand davor von den Kopf gestoßen wird und glaubt, es sei ein
Es ist kein
geheimes
Antikriegsspiel wie,
sozialistisches
genau.
Experiment,
Ja.
dem wir hier alle zu Tausenden als Käufer erlegen. Nee, da steckt schon noch genug Onkel Sam drin, und gleichzeitig ein paar kritische Untertöne kann es dann schon so auch verpackt mitliefern.
Geld ist, finde ich nämlich auch. Also, wie du gesagt hast, es hat mehr und mehr kritische Untertöne bekommen in den letzten Jahren, finde ich, die Serie.
Ja.
Also, wenn man es im Vergleich zu früher sich anschaut, auch die Kevin Spacey-Nummer und so, da wurde schon auch hinterfragt, ist es wirklich so im Sinne oder ist es alles so positiv, wie es vielleicht im ersten Moment scheint. Ja.
Ja,
Aber
aber du
klar.
siehst ja also tatsächlich, also wenn man es runterbrechen möchte, es geht also immer noch um ein Zitat, eine Verschwörung innerhalb von XY. Da geht es nicht darum zu sagen, XY hat ein Problem, weil sie strukturell einfach sich keiner freiheitlich-demokratischen Legitimationsordnung mehr unterwerfen und auf eigene Faust handeln. Das ist nie der Punkt. Es geht immer nur darum, irgendwer innerhalb dieser eigentlich gut gemeinten Organisation hat versagt. Und das ist eigentlich der Kniff.
Ich finde auch, dass dass man durchaus in Situationen gerät, wo auch zur Nachdenklichkeit gestimmt wird. Also es gibt durchaus ruhige Momente in dem Spiel, das glaubt man jetzt gar nicht so, aber auch wenn es zum größten Teil Actionspiel ist, gibt es immer noch so Momente, wo man innehält. Und da gibt es so zum Beispiel eine Situation, da kommt man in Kairo an und Kairo ist in einer sehr schlechten Situation, seit Tagen Krieg und so weiter. Und da läufst du einmal so eine Treppe hoch, wo links und rechts ganz viele Bilder von Kriegsopfern, von Zivilistenopfern
Super,
irgendwie.
super Stelle, ja.
Das ist super gut gemacht. Also es ist wirklich nur eine kurze Stelle und da steht jetzt auch niemand und sagt, oh Gott, bricht er jetzt zusammen, weil die Leute sind ja schon irgendwie relativ abgehärtet. Aber du als Spieler läufst da durch und du wirst auch gezwungen, langsam zu laufen. Also mechanisch wird dann die Laufgeschwindigkeit auch deutlich reduziert, damit einerseits das Gespräch natürlich ablaufen kann, aber auf der anderen Seite kannst du da jetzt eigentlich einfach schnell vorbei. Und man läuft da quasi so links und rechts umrahmt von Bildern und vom Kerzenlicht diese Treppe hoch und dann kannst du den freien Himmel auf einmal sehen und dann siehst du einfach nur noch Zerstörung. Das ist so die perfekte Einleitung für so ein Level. Das zeigt dir auch einfach, du kommst, du siehst erst, was verloren ist und dann siehst du, welchen großen Schaden der Krieg dann wirklich hinterlässt irgendwie so. Und daran lässt das Spiel auch überhaupt gar keinen Zweifel. Und es gibt so viele Stellen auch, wo die Hauptcharaktere selber dann auch überlegen, was sind wir eigentlich jetzt mit diesen ganzen Maschinen und so. Also zwar bringen uns die technischen Sachen große Vorteile, aber manchmal zweifeln sie auch an sich selbst und was von ihnen als Mensch noch irgendwie übrig geblieben ist und so. Und das ist zwar alles so irgendwie auf einem Mainstream-Niveau, also wir sind jetzt hier nicht plötzlich bei einem intellektuellen Arthouse-Film irgendwo angekommen. Das passiert bei Call of Duty nicht. Aber ich war auch schon bei den alten Teilen relativ überrascht, dass da so Themen aufgegriffen worden sind, die echt interessant sind. Das fing schon bei Ghost irgendwie an, mit dieser Weltraumwaffe, die ja wirklich extrem gefährlich war und auch moralisch sehr fragwürdig. Und das wird auch durchaus mal thematisiert. Und das ging dann halt jetzt hier mit dieser Kevin Spacey-Nummer, mit der Privatfirma auch so weiter. Und das finde ich sehr nett, dass die das machen. Aber stimmt schon, sie müssen halt auf der anderen Seite auch unterhalten. Es müssen halt auch viele Leute auch spielen können, ohne dass sie danach, also ich glaube, wenn die total geprellt werden, wie bei Spec Ops zum Beispiel, als sehr, sehr großes Positivbeispiel immer angeführt. Also wirklich eins der, finde ich persönlich, besten Kriegsspiele, die es gibt, weil es halt aber auch wirklich ein Schlag in die Magengrube ist und dir auch zeigt, dass Krieg scheiße ist. Und Call of Duty macht da so den Balanceakt. Also wer das sehen möchte, der findet das auch.
Aber es hat trotzdem noch genügend Schauwerte, um
Richtig.
auch martialisch genug zu sein, um es geil zu finden.
Ist halt irgendwie, ja genau, also ist halt irgendwie so, ist halt so dazwischen. Also ich habe immer so das Gefühl, dass die Autoren manchmal vielleicht auch in so einem Zwist sind. Also
Ja,
sie
klar.
wollen eigentlich auch mehr erzählen, sie wollen auch raus aus aus der Nummer und aus diesem Vorwurf, dass sie Krieg halt auch sehr stark verherrlichen und so. Und klar, das ist halt ein Kriegsspiel, das darf man auch natürlich nicht vergessen. Aber trotzdem sind diese Ansätze, die die Autoren in den letzten drei Teilen gewählt haben, jetzt gerade in diesen insbesondere, wirklich sehr lobenswert. Und ich finde gerade, ich habe das Gefühl, dieses Science-Fiction-Setting gibt ihnen halt auch die
Alle
Freiheit.
Freiheiten, genau, weil man
Genau.
nicht direkt dann Leuten ans Bein pisst, die sich da
Richtig.
angegriffen fühlen. Herr Inderst, magst du noch ein paar Takte oder Worte zu den versenkten Stunden im Multiplayer sagen? Wie hat sich der verändert? Ist der besser geworden, schlechter geworden? Weil gerade nach diesen Modern Warfare-Teilen oder Advanced Warfare, wo man dann quasi die vertikale Spielweise auch wieder mehr reingebracht hat, war ja so ein bisschen die Fragestellung, kann man überhaupt noch zurück aus diesem Geschwindigkeits-Multiplayer-Modus mit diesen mehreren Mech-Geschichten? Das Problem hat Black Ops 3 jetzt wahrscheinlich nicht, weil es auch Mechs hat, gell? Also diese Mech-Unterstützung der Soldaten. Ja.
Du kannst so kleine Fahrzeuge und so Dinger wieder haben, aber ich könnte mir tatsächlich vorstellen, wenn man sich fragt, wohin soll es in den nächsten Iterationen gehen, dass eigentlich, wenn man da in keine neue Richtung gehen möchte und das nicht aussehen lassen will wie Tron, praktisch im nächsten Teil, dass tatsächlich, dass sie sich noch mal intensiver als davor schon bei ihren ehemaligen Kollegen von Titanfall auch bedienen und dass man so eine Art eigenen Mech, der dann auch genauso customable irgendwie ist, auf die Map plötzlich zaubern. Ja. Also bisher ist es so, ich finde das Spiel klar, also schneller Wallrun und Vertical Movement, man macht's, da habe ich das Gefühl, dann doch letzten Endes ein bisschen weniger als bei Titanfall. Es wird trotzdem nach wie vor recht viel gecampt. Nehme ich da auch nicht aus. Das ist halt so für alte Herren genau das Richtige. es sind sehr bunte Maps dabei. Ist kein Wunder, weil dieses Bunte wird oftmals erzeugt, dass überall praktisch riesengroß, was man so Futurismus andeutet in unserem heutigen Medienrezeptions-Prosit-Verhalten. Da assoziieren wir gleich große LED-Displays mit moderner Werbung, ja. Und die hängen halt überall und dann wird es entsprechend bunt in den Leveln.
Ja, Blade Runner ist schuld.
Genau. Aber sonst, das Rezept geht wieder wunderbar auf. Es macht nach wie vor riesen Spaß. Man wird auch viel weniger als früher. Ich glaube, das ist, weiß nicht nochmal genannt, es muss eine technische Sache sein. Also mit dem Sprung von 360 auf Xbox One nahm dieses Beschimpfding auch vollkommen ab. Also ich bekomme gar nichts mehr und ich mache noch genug Sachen irgendwie krumm, die mir Leistungskids übel nehmen könnten. Aber Daumen hoch, alles richtig gemacht.
Und witzigerweise, keiner hat jetzt die 360-Version gespielt, aber finde ich auch krass, dass das ohne Kampagne erscheint auf der 360.
Ah, das stimmt, ja.
Weil wir ja,
ja
vorhin gesagt haben, so Komplettpaket, also 360-Spieler erhalten wirklich nur die Multiplayer-Part für den gleichen Preis.
Das ist krass,
ne? Das finde ich ganz schön krass, aber auch eigentlich verständlich. Also ich meine, die Kampagne, ich kann mir das auch vorstellen, jetzt wo ich sie gespielt habe, die auf einer 360 umzusetzen, da hätte noch mal einiges an Arbeit und Textur-Mapping und Komprimierung und was weiß ich alles noch passieren müssen, um das Ding überhaupt einigermaßen gut aussehen zu lassen. Das kann ich schon nachvollziehen, aber andererseits will man natürlich diese Riesenkundschaft, die man da hat. Es ist eins der, wenn nicht sogar das erfolgreichste Spiel des Jahres, glaube ich, gewesen, was die Verkaufszahlen angeht. Dass man die nicht einfach links liegen lässt, ist schon auch klar, dass sie dann sagen, okay, dann veröffentlichen wir halt den Multiplayer-Modus. Nicht schlecht, aber trotzdem für den gleichen Preis schon absolut.
Veröffentlichen, es ist dann praktisch wirklich nur dieses Multiplayer-Zeug oder kriegen die dann wenigstens auch das Zombie-Schnick-Schnack-Schnuck-Sache?
Das kann ich dir nicht sagen, ob alle Multiplayer-Modi drin sind, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich habe nur gelesen, die News eben, dass die Kampagne nicht auf der 360 laufen wird und nicht auf der Disc dabei ist und nicht verfügbar gemacht wird. Ja.
Also ich glaube, dass wir jetzt auch von der Timeline irgendwie so weit sind mittlerweile, dass Käufer, also kurz nachdem zum Beispiel die PS4 rauskam oder auch die Xbox One, da hat man es noch, denke ich, wenn du dieses Ding zu Hause stehen hast, da hast du noch nachgesehen, dass die auf der alten und neuen Hardware relativ ähnlich aussehen. Aber wir sind jetzt bereits an dem Punkt, der die Markteinführung so weit hinter sich gelassen hat, dass man vermutlich auch erwartet, dass das Spiele auf dieser Generation anders aussehen.
Ja.
Also visuell beeindruckender aussehen als im Vergleich zu letzten dann. Und das nicht mehr akzeptieren, das ist eigentlich so, weil da wusste man ja vorher nie, ist jetzt einfach die 360-Fassung derart geil, haben die da alles rausgekitzelt oder ist die Xbox One-Fassung auf Sony-Plattform eben so durchschnittlich? Also bei Titanfall, Vergleich 360, Xbox One, da wusste ich nicht, von was ich beeindruckt oder enttäuscht sein soll, weil beides fast gleich aussah.
Ja, aber es gibt ja auch Beispiele, wo das so gar nicht gut hingehauen hat. Also Shadow of Mordor ist, glaube ich, das letzte.
wo die alten Konsolenversionen PS3 und 360 wirklich so massiv gelitten haben, noch einfach wesentliche Spielbestandteile gefehlt haben. Also das hat ja diesen komplexen Baum mit den Feinden und bla bla bla, diesen Erzfeinden, den man da auswählen kann. Und da sind viele Sachen weggefallen und die Performance war auch komplett für den Arsch. Ich glaube, dass das heute auch keiner mehr macht. Also Call of Duty ist wirklich so eine Ausnahme, weil einfach sehr viele Leute an diesem Multiplayer auch hängen und den auch immer noch sehr, sehr gerne spielen. Und ich glaube auch, dass da auch sehr viele, also wahrscheinlich sehr viel Jüngere auch mit dabei sind, die das Spiel eigentlich gar nicht spielen dürften. Aber die haben natürlich jetzt wahrscheinlich nicht das Schülertaschengeld, um sich eine neue Konsole zu kaufen. Ja, das ist klar. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man da einfach sagt, so, okay, 360 ist noch relevant. Das bringen wir dafür auf jeden Fall noch raus, weil es einfach noch genug Abnehmer gibt. Ob das nächstes Jahr auch noch passieren wird, ist natürlich so die
Frage. Glaube ich nicht mehr, nee. Ja. Also der Koop-Zombie-Modus und PvP ist dabei.
Hast du gerade geguckt? Okay. Mhm. Ja gut, also wirklich nur der Multiplayer-Teil irgendwie. Mhm. Kampagne, weiß ich nicht, ob man die jetzt nicht hätte umsetzen können.
Ich naja, hätte schon, sagen, aber warum? Also irgendwie, ja. Du willst ja selber auch, das muss sich ja lohnen, die ja. Arbeit, die da reinsteckt. Und es wäre Arbeit gewesen, das runterzubrechen.
Ja, gut, Fall. Das stimmt. Also das so angemessen runterzubrechen, dass man trotzdem noch die Schauwerte hat, klar, das wäre natürlich schon.
Ich finde es nur krass, dass es genauso viel kostet.
So, übrigens ist auch, also klar, auch hauptsächlich wegen den Gegnermassen, das muss man auch mal sagen. Vielleicht, also in der Kringel-Kampagne, ich habe zuerst gedacht, diese Sonderfähigkeiten machen mich so stark. Wenn das so ist wie die anderen Call of Duties, dann flitze ich da ja durch. Aber sie haben da genau gegengesteuert, indem du so viele Gegner und von so vielen Seiten beschossen wirst, dass man da unfassbar aufpassen muss, trotz der vielen Hilfsmittel. Ist euch das mal aufgefallen? Dass, ja. Dass die Gegnermassen sich mindestens verdoppelt haben, was ich gut finde. Also, aber ich war extrem überrascht. Also da ist eine Menge los auf dem Bildschirm.
Jetzt wollte ich mal fragen, genau eigentlich das krasse Gegenteil meine Frage. Und zwar, ihr habt ja dann auch dieses, das ist glaube ich noch im ersten Drittel des Spiels, wenn man in diese verlassene Forschungsanlage runtersteigt in Singapur. Ja. Mhm. Und ich habe zum ersten Mal jetzt in der ganzen Zeit, in der ich Call of Duty-Teile spiele, wenn man jetzt den Gefährten weggelassen hätte und die Gegner vielleicht ein bisschen noch verringert hätte, das war tatsächlich unheimlich.
Da unten,
ja. Da unten, in diesem, wenn diese Maschinen plötzlich aus dem Wasser so raussteigen.
Das war auch das war auch geil gemacht mit der Architektur. Das war von der gesamten Erlebnisführung, die dieses Spiel in diesen Level gebaut hat, war das total gut. Also ich habe diesen Teil dann nämlich später nochmal alleine gespielt, weil ich so beeindruckt war. Das haben Manu und ich im Multiplayer und dann haben wir uns immer dreckige Witze erzählt und so und das hat die Stimmung natürlich zerstört. Aber wenn man das alleine spielt, es ist so wirklich dieses große Glasgebäude, was ja auch so ein bisschen zylindrisch aufgebaut ist. Es wirkt also durch seine Größe auch schon sehr, sehr bedrückend und man rechnet jetzt nicht damit, dass es tief in die Erde reingeht. Und dann kommst du irgendwann an so einen Punkt, wo du über diese Klippe gucken kannst und dann sagt dein Kumpaner noch so, ja, guck nicht zu lange in den Abgrund, ne? Du weißt ja so. Und dann erzählen die da irgendwas dann gibt es da ein Gleichnis zu Alice und dem Kaninchenbau, der auch immer wieder bemüht wird in den folgenden Dialogen. Und der passt aber ziemlich gut, weil man hat wirklich dann immer das Gefühl, dass man immer weiter hinuntersteigt. Und man kann von oben auf eine Ebene runtergucken. Die ist auch tatsächlich noch, da kommt das Sonnenlicht sogar noch hin. Aber es geht ja sogar noch tiefer. Und dann kriegt man so langsam das Gefühl, okay, das ist so. Wir gehen jetzt wirklich in Areale hinein, wo auch kein Sonnenlicht hinkommt, wo wahrscheinlich alles sehr, sehr klaustrophobisch sein wird. Und das passiert auch. Also man muss dann wirklich weiter hinuntersteigen, überklimmt damit auch Höhen oder überlebt auch Sprünge, die normaler Mensch nicht überlebt, wenn er nicht diese Zusatz-Gadgets hätte, also die versteckten Beine und alles so. Also man macht schon Sachen, die unmöglich sind und dringt so in Bereiche vor. Und dann bist du da ganz unten. Und dann sind da irgendwelche Maschinen, die seit Jahren nicht abgeschaltet worden sind. Da muss ich so voll an System Shock zum Beispiel denken. Wo auch so Maschinen einfach zurückgelassen werden, die haben alle so eine einprogrammierte Aufgabe. Und das sind im entferntesten Sinne so Zombies der Zukunft. So. Also wirklich gehirnlose Wesen, die auf nichts anderes, die auf eine bestimmte Aufgabe programmiert sind, die auch einfach nachgehen, so lange, bis es sie zerlegt irgendwie so. Also da siehst du wirklich dann Maschinen, die versuchen, durch Panzerglas durchzukommen und da immer gegenschlagen und so. Und das hat mich total an so, also so typische Horror-Dramaturgie eigentlich, aber es hat echt gut funktioniert. Und das Spiel schlägt da auch tatsächlich gruselige Töne an. Also das ist auch, glaube ich, in der Kampagne das einzige Mal, wo das passiert. Aber ich war echt überrascht so. Und man dringt ja vor in so einen super abgespaceden Serverraum, der so auch schon so aussieht wie so ein übernatürlicher Kern. Es hat sowas total Unwirkliches. Das ist wirklich wie so die Reise in so eine dunkle Seele einer elektronischen Seele.
Das hat er schön gesagt.
Ja, dafür gibt's aber, müsst ihr auch mal trinken. Ausnahmen müssen sein.
Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat bei der Koop-Geschichte, also es hat Spaß gemacht, mit dir da rumzulaufen, Michi.
Nein.
Und zu viert macht es sicherlich noch mehr Spaß, aber es hatte auch das gleiche Problem wie auch schon bei Dead Space im Koop, dass man, nee, Quatsch, Dead Space hatte das eben nicht, da war es nämlich gut gemacht, dass man den Partner eben nicht sieht. Das war bei Dead Space ja eben, oder war das bei Dead Space? Ich weiß es nicht mehr. Also auf jeden Fall, der taucht doch dann ab und zu mal wieder auf. Egal. Bei Call of Duty hat man, in der Regel läuft man als Protagonist oder Protagonistin, was ich auch schön finde, dass man einen Frauencharakter erstellen kann, mit diesem, meistens mit ein oder zwei Leuten rum, als festen Partner, also halt die NPCs. Und wenn du dann im Koop spielst, dann ist einfach noch jemand oder noch jemand und noch jemand dabei. Du siehst die aber nicht in diesen Cutscenes. Und das verstehe ich nicht, weil diese Cutscenes werden doch eh live gerendert quasi. Die sind zwar vorbereitet, aber du siehst ja auch deine Figur. Warum man da nicht einfach noch einen den zweiten oder den dritten Mitspieler mit hinstellt, der ploppt dann immer so auf einmal so auf. So, ach, ja, jetzt bist du halt im Koop, aber eigentlich erzählen wir trotzdem die gleiche Geschichte.
Das was auch richtig geil ist, wenn du in Splitscreen spielst, dann wird die Figur des Mitspielers ausgetauscht.
Wir haben immer gesehen, wie unsere Waffen nachgeploppt sind. Gell?
Also nicht nur das so, aber du hast dann, wenn du im Splitscreen hast, hat man auch also immer dieselben Zwischensequenzen. Das heißt, es läuft auch oben und unten in dem Schirm, läuft dasselbe ab, aber die Spielfigur wird ausgetauscht. Mhm. Aber trotzdem geht die Stimme des Charakters, den der erste Spieler hat. Und ich habe auch eine Protagonistin, eine Frau, also eine Soldatin ausgewählt, die natürlich eine weibliche Stimme hat. Und dann hat aber in den unteren Schirm dann ein Mann mit einer Frauenstimme gesprochen, weil ja dieselbe Stimme, das ist total witzig.
Auch sehr immersiv, nicht sehr total immersiv, ja.
Köstlich, also wir haben uns hier köstlich amüsiert, das war sehr witzig, also was macht auch Sinn, man hat ja da nur eine Stimme, die eingeblendet wird, aber das ist eine sehr lustige Situation. Und an Dead Space kommt es halt nicht dran, weil das halt auch, das ist auch sehr etwas ungeschickt gemacht. Also bei Dead Space war das genial, ich glaube, es wird auch lange kein Spiel geben, das so gut inszeniert wie Dead Space 3, aber bei hier wird das dann irgendwie, also wir hatten ja auch oft die Situation, dass man plötzlich so ein Ladebildschirm sieht, weil der andere schon vorgelaufen ist und dann dauert es ein bisschen, bis die Sequenz dann auch bei dir selber geladen wird.
Ja, bei Halo hast du halt immer vier Leute dabei und das hätten sie ja hier halt dann auch irgendwie machen können, dass die Leute halt einfach auch sichtbar sind in diesen Szenen. Aber das ist wirklich Jammern auf hohem Niveau.
Naja, ansonsten ist das ganze Ding halt zu viert, zu zweit super gut spielbar.
Ja.
Gut. Haben wir es, oder?
Eigentlich schon, ja.
Wir können es empfehlen, glaube ich, das hört man raus. Also mir hat sehr gut gefallen, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Für mich eins der Top 3 Call of Duty Spiele auf jeden Fall.
Ja, da gehe ich mit.
Ja, mir gefällt es auch richtig gut. Ich wünsche mir, dass das nächste auch wieder richtig Science Fiction wird. Mhm. Vielleicht geht es diesmal dann auch nochmal in den Weltraum.
In Space!
Ja, warum nicht?
Und immer dran denken, Laserstrahlen kann man nicht hören.
Glaubst du, dass sie nochmal zurückgehen, Rudi? Dass sie nochmal irgendwie einen Zweiten Weltkrieg-Shooter oder so jemals machen? Oder geht es? Ich meine, wie du gesagt hast, irgendwann sind wir bei Tron. Oder ist einfach Science Fiction jetzt so gesetzt, dass man da noch ein paar Jährchen erzählen kann?
Naja, es sind ja schon, es gab ja nicht schon wenige Stimmen, die natürlich jetzt fordern, antizyklisch zumindest einen Ableger mal wieder in den Zweiten Weltkrieg zu setzen. Und vielleicht wäre es da auch Zeit. Ich brauche das nicht. Wenn es nicht irgendwie wirklich hart gerechtfertigt ist. Aber wir sind ja auch jetzt an einer sogenannten, würde ich sagen, Hybrid- und Melange-Zeit, in der es für die Macher eigentlich da kein historisches Halt mehr gibt. Also es spricht ja nichts dagegen, dass die in dieser Virtual Reality, in diesem Setting, können die ja im Grunde, hast du ja auch schon jetzt gemerkt, war nicht auch Wehrmacht ein Thema?
Weiß nicht, habe ich nicht mitgekriegt, aber.
Das auf jeden Fall problemlos könnten die ja Level in der Zeit veranstalten. Also, wenn das natürlich nicht so eine Excuse ist, um ein paar hitlereske Sachen mal wieder ins Feld zu führen, sozusagen. Und sonst,
Na, man kann natürlich auch so eine Nummer schieben wie Wolfenstein, dass man sagt, what if? Also, so Nazis auf dem Mond und solche Geschichten, das würde ja auch, könnte man ja auch mit Call of Duty inszenieren, dass man sagt, hier Paralleluniversum oder sowas, ja. Was wäre wenn gewesen und dann spielt man halt in den 60er Jahren irgendwie gegen Nazis oder so, das würde ja auch denkbar sein. Oder wir machen so eine Call of Duty Primal mit Dinos, die sind doch gerade schwer im Kommen.
Hat das schon jemand von euch gespielt?
Noch nicht, nee, kommt ja aber bald, ja.
Es müsste so sein wie, ich vermisse ja wirklich Time Splitters 4. Vielleicht sollten sie einfach Zeitreisen einführen.
Ich wäre ja für den 30-jährigen Krieg.
Oh.
So ganz weit zurück.
Genug der Spekulation. Es ist schon fast Mitternacht.
Ja, das stimmt. Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch, Rudi. Viel Erfolg bei deinem ein One-Day-Off-Projekt.
Vielen Dank.
Bei deiner Forschung. Und wir sehen uns auf dem Schlachtfeld, würde ich jetzt sagen. Im 40er-Jahre-Zombie-Modus. Den will ich unbedingt mal mit dir spielen.
Ja, nicht vergessen, Love is a Battlefield.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.